Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Von Schwarz zu Grün. Was steht im Ampelkoalitionsvertrag zur Kulturpolitik? Warum überrascht die neue Chefin der Salzburger Festspiele? Und wieso bleibt Matthias Döpfner Präsident der Deutschen Zeitungsverleger? Themen dieser Stunde. Keine Neujahrsansprache von Angela Merkel mehr, das war von Anfang an das erklärte Ziel von SPD, Grünen und FDP. Knapp zwei Monate nach der Bundestagswahl haben die Ampelverhandler heute ihren Koalitionsvertrag vorgestellt.
Wir haben während der Verhandlungen Olaf Scholz neu kennengelernt.
Die nächsten Tage werde ich mich sehr intensiv an die Arbeit machen, eine hervorragende Besetzung der sozialdemokratischen Ressorts zustande zu bringen. Das Gleiche wird in den beiden anderen Parteien geschehen. Sie werden dann eine gute Lösung sehen.
Das Leitbild dieser Regierung ist eine handelnde Gesellschaft, ein investierender Staat und ein Deutschland, das schlichtweg funktioniert.
Namen der Ministerinnen und Minister dieser ersten Ampel-Bundesregierung sind also noch nicht bekannt. Aber die Verteilung der Ressorts an die Parteien macht die Runde. Maria Ossowski kommentiert eine Überraschung und nennt dann doch einen Namen.
Eine grüne Staatsministerin für Kultur im SPD-geführten Bundeskanzleramt? Das ist erst einmal insofern ungewöhnlich, als Bundeskanzler und Kulturstaatsminister seit über 20 Jahren stets das gleiche Parteibuch hatten. Schon lange allerdings haben Beobachter der kulturpolitischen Szene vermutet, dass die Grünen an diesem Amt interessiert sein könnten. Einem Amt, das bislang sein Schwergewicht vor allem durch die enge Beziehung zwischen dem oder der Bundeskanzlerin und dem oder der Kulturverantwortlichen gewonnen hatte. Also Gerhard Schröder und Michael Naumann oder Angela Merkel und Monika Grütters. Gleiche Partei, gleiche Ziele. Das Büro der Kulturbeauftragten lag ein Stockwerk über den Räumen der Bundeskanzlerin. Es war nie ein Ministeramt. Das schmerzte sicher vor allem die durchsetzungsstarke und durchaus machtbewusste Monika Grütters, die dies jedoch geschickt zu verbergen wusste. Bei allen Diskussionen um die Frage, warum denn kein eigenes Ministerium für Kultur wie beispielsweise in Frankreich, lautete das Argument stets, im Bundeskanzleramt seien die Wege kurz, der Kultur käme dort wegen der Nähe zur Kanzlerin eine größere Bedeutung zu. Wird das auch der Fall sein, wenn ein SPD-Bundeskanzler regiert und eine Grüne die Kultur verwaltet? Die Minister sind dem Staat gegenüber verantwortlich. Das hat der wahrscheinlich zukünftige Finanzminister Christian Lindner betont. Schon recht, aber Parteiloyalitäten helfen durchaus beim Regieren. Eines steht fest: Die grüne Handschrift ist im neuen Koalitionsvertrag in puncto Kultur deutlich erkennbar. Das klingt ein wenig, als hätte jene Politikerin bereits ein Zeichen gesetzt, deren Name immer wieder hinter den Kulissen kursiert. Katrin Göring-Eckardt, eine wertkonservative Grüne, gut in Kirchenkreisen verankert, regelmäßiger Gast auch in der Hochkultur bei den Bayreuther Festspielen beispielsweise. Sie war ab 2005 kulturpolitische Sprecherin, wer auch immer dieses Ressort übernimmt. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, soll Karl Valentin gesagt haben. Für Kulturpolitik in diesen Zeiten gilt dies allemal.
Der Kommentar von Maria Ossowski. Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio. Der Kulturrat ist traurig, denn es wird eben weiterhin kein eigenes Kulturressort geben. Er freut sich aber auch, denn Kultur soll als Staatsziel im Grundgesetz verankert werden. Was muss passieren, damit dieser Punkt des Koalitionsvertrags abgehakt werden kann?
Das ist heute meiner Ansicht nach der erste Schritt, den man geht auf einem längeren Weg. Man hat sich jetzt dieses Ziel definiert, Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz aufzunehmen. Wenn das Wort Grundgesetz fällt, ahnt man es schon, dass damit größere Operationen verbunden sind. Um das zu ändern, sind nötig eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und damit müsste man dann auch die Opposition mit an Bord haben. Opposition werden ja sehr wahrscheinlich sein, die CDU, die Linken und die AfD. Bei der CDU kann man eigentlich relativ optimistisch sein, dass die da mitgeht. Es gibt aus dem Sommer nochmal einen Vorstoß dokumentiert von Monika Grütters, bislang ja geschäftsführend im Amt als Kulturstaatsministerin, die auch dieses Ziel, die Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern, vor Augen hatte. Aber wie gesagt, daran knüpfen sich natürlich politische Diskussionen. Experten erhoffen sich von dieser Definition der Kultur als Staatsziel auch eine finanzielle Stabilisierung, jetzt nicht nur eine ideelle Anerkennung, sondern es wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass die Ebene der Länder und der Kommunen sehr wichtig ist. Dort ist ein großer Anteil der staatlichen Kulturförderung auch verortet und man hofft, dass mit dieser Verankerung der Kultur im Grundgesetz dann auch die Corona-Folgen nicht so hart auf die Kulturetats dann durchschlagen. Es ist nicht verwunderlich, dass das jetzt kommt. Alle drei Parteien, die an der Ampelkoalition beteiligt sind, SPD, Grüne und FDP, die hatten das alle in ihren Wahlprogrammen drin. Mehr oder weniger leidenschaftlich formuliert, aber hier hat man sich dann doch zusammengefunden.
Nun soll ein Koalitionsvertrag eine ganze Legislaturperiode halten bzw. abgearbeitet werden. Aber im Hier und Jetzt des zweiten Winters der Corona-Pandemie, wie hat sich denn da die Ampelkoalition in Spe zum Thema Corona-Hilfe für Künstlerinnen und Künstler positioniert?
Ja, also das ist heute ganz, ganz deutlich gewesen, welche Bedeutung das Thema Corona für die Kulturpolitik, aber eigentlich auch für die Politik der Ampel insgesamt haben wird. Es gab einen interessanten Prolog von Olaf Scholz, dem Kanzlerkandidaten der SPD und auch bald Kanzler, der nochmal auf die Herausforderungen durch Corona hingewiesen hat, auch gesagt hat, ja, wie schwer die Krise ist. Er hat dort einige Instrumente benannt, Pflegebonus unter anderem, partielle Impfpflicht und so weiter, das, was jetzt für die Kultur nicht so wichtig ist, aber ich hatte das Gefühl, es überschattet dann doch tatsächlich diesen ganzen Punkt. Die Grünen hatten in ihrem Wahlprogramm darauf hingewiesen, dass es 1,2 Millionen Kreative und Kulturschaffende in Deutschland gibt mit einem Umsatz von 180 Milliarden Euro. Also das heißt, es ist nicht wenig. Und hier möchte man unter anderem die Neustarthilfe verlängern und man möchte auch die Berichterstattung zur sozialen Lage verbessern, um ein klareres Bild der sozialen Lage von Künstlerinnen und Künstlern zu haben. Mindesthonorierungen werden angesprochen, die aufgenommen werden sollen in die Förderrichtlinien des Bundes. Das Gender Pay Gap, die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen, der soll entgegengewirkt werden. Und auch die Künstlersozialkasse findet Erwähnung in diesem Koalitionsvertrag. Die soll finanziell stabilisiert werden.
Das zweite große Thema in der Kulturpolitik, in der Diskussion in Deutschland, das ist der Umgang mit kolonialem Erbe, mit der Erinnerungskultur. Steht dazu was im Koalitionsvertrag?
Ja, man widmet dem doch einige Zeilen in diesem kulturpolitischen Teil. Man geht auf die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte ein. Man möchte sie vorantreiben, definiert das als Ziel. Als Weg definiert man unter anderem die Digitalisierung und die Provenienzforschung von kolonial belasteten Sammlungsgütern. Man möchte die Plattformen dann auch zugänglich machen, also das heißt leichtere Informationsgewinnung. Man sieht auch den Dialog mit den Herkunftsgesellschaften als einen zentralen Punkt und möchte dort Rückgaben und auch eine vertiefte ressortübergreifende internationale Kooperation anstreben. Also das heißt, man setzt sich als Ziel, die Rückgabe von Objekten aus kolonialem Kontext zu unterstützen. Und man möchte interessanterweise noch ein Konzept für einen Lern- und Erinnerungsort Kolonialismus schaffen. Der zweite Punkt, der natürlich für die deutsche Kulturpolitik immer von großem Interesse ist, ist die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit der Erinnerungskultur? Und dort hat man sich nun im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, die Bundestagsbeschlüsse unter anderem für ein Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa und gleichzeitig aber auch einen deutsch-polnischen Begegnungs- und Erinnerungsort zu schaffen. Man sieht sich dort auch gerade gegenüber den europäischen Nachbarn, das heißt unter anderem Polen, in der Pflicht. Man habe im Dialog mit Griechenland, aber auch der Ukraine, mit Polen gesehen, dass diese gemeinsame Aufarbeitung eben noch nicht abgeschlossen ist und man grundsätzlich die Erinnerungskultur als Einsatz für die Demokratie und auch einen Weg in die gemeinsame Zukunft sieht. Also das heißt, das ist ein Punkt, da hat man, ich hatte das Gefühl, auch ein bisschen Herzblut letztendlich reingesteckt.
Die Förderung sogenannter kultureller Leuchttürme war ja der Bundesregierung in den letzten Jahren immer sehr, sehr wichtig. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sich auch immer ganz besonders um die Kultur in der Hauptstadt gekümmert mit ihren Großprojekten. Wie steht's denn jetzt mit Berlin?
Das ist wirklich ganz bemerkenswert, weil wenn man nach dem Wort Hauptstadt sucht dort in diesem kulturpolitischen Teil, da wird man zwar fündig, aber es ist wirklich extrem knapp formuliert. Es gibt einen einzigen Satz dazu, der besagt, wir bekräftigen das kulturelle Engagement des Bundes für die Hauptstadt. Punkt. Und das ist meiner Ansicht nach durchaus bemerkenswert. Diese Kürze, diese Knäpplichkeit in den Formulierungen gibt es auch an anderen Stellen in diesem kulturpolitischen Teil. Und wenn man allein auf die Länge schaut, das ist ja mitunter auch nicht so ganz uninteressant, sieht man, es sind in etwa 6 Seiten von über 170 Seiten des Koalitionsvertrags. Also das heißt, man sieht, man hat auf andere Kulturbereiche durchaus ja, mehr Arbeit verwendet.
Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner über die Kultur im heute vorgestellten Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert lenkt sie die Geschicke der Salzburger Festspiele, Helga Rabel-Stadler. Heute ist aus einer guten Handvoll Bewerberinnen und Bewerbern in der letzten Runde die Nachfolge gekürt worden. Christina Hammer heißt die Frau, die das Amt im Januar übernehmen wird. Und das kommentiert Martin Pesel in Wien.
Den meisten, die die Pressekonferenz nach der Kuratoriumssitzung der Salzburger Festspiele verfolgten, ging es wohl ähnlich wie im Oktober, als ein gewisser Herr Gurner den Literaturnobelpreis bekam. Sie mussten erst mal googeln. Und nein, die Nachfolgerin von Helga Rabel-Stadler als Festspielpräsidentin ist keine kasachisch-deutsche Boxweltmeisterin. Diese Christina Hammer schreibt ihren Vornamen mit K. Sie ist aber auch keine Politikerin der ÖVP, wie aufgrund der Zusammensetzung des Kuratoriums lange vermutet wurde. Inmitten der Korruptionsaffäre rund um Ex-Bundeskanzler Kurz wäre diese Besetzung nach einer ausführlichen Ausschreibung und 32 Bewerbungen aus dem In- und Ausland als fatales Signal betrachtet worden. Dr. Christina Hammer, wie der sie vorstellende Salzburger Landeshauptmann kein einziges Mal vergaß zu betonen, ist 41, studierte Juristin und kennt sich mit Marken aus. Nach Edelkaufhäusern in Wien vertrat sie in Großbritannien Premium-Automarken und leitet nun in der Schweiz, wo sie vor dem nun anstehenden Umzug in die Mozartstadt lebt, ihre eigene strategische Markenberatungsfirma. Als Executive und Business Coach berät sie zu den Themen Leadership, Change Management und Personal Branding, heißt es in der Biografie. Aber wo bleibt die Kunst bei all dem? Keine Sorge, besonders für die Oper scheint Hammer eine große Leidenschaft zu empfinden, seit sie als Kind in Salzburg dem Meister Karajan und der Debütantin Ann-Sophie Mutter beim Proben zuschauen durfte. Heute ist sie im Vorstand der Freunde der Oper Zürich. Hammer hat die Expertise nicht einer Künstlerin, sondern einer Kunstliebhaberin. Genau die brauchen die erfolgsverwöhnten Festspiele. Selbst in 2 Pandemiesommern reüssierte das Trio aus Helga Rabel-Stadler, die beliebter ist als alle Politiker des Landes zusammen, den Intendanten Markus Hinterhäuser und dem kaufmännischen Leiter Lukas Krepatz mit hochwertigem Programm und Hygienekonzepten. Dass in Salzburg von allem das Beste geboten werden soll, macht auch bei Christina Hammer Eindruck. Das leichte Strebertum ihrer Vorgängerin dürfte sie, wie sonst das meiste andere auch, übernehmen. Ihre Bewerbung habe auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit abgestellt, wurde vage angedeutet. Auf Konkreteres wollte sich Christina Hammer aber erst einmal nicht festlegen. Zunächst wolle sie zuhören, sagte sie. Das klingt vielversprechend. Bei den Salzburger Festspielen kündigt sich ein unaufgeregt subtiler Generationenwechsel an.
Kulturjournalist Martin Pesel in Wien kommentierte die Wahl der neuen Präsidentin der Salzburger Festspiele. Knapp 300 Zeitungen und Magazine mit einer Auflage von knapp 15 Millionen Exemplaren vertritt in Deutschland der Bundesverband der Zeitungsverleger. 1954 gegründet, gab es Rücktrittsforderungen gegen den Präsidenten, nachdem Matthias Döpfner als Vorstandschef des Springer Verlags Ex-Bildchefredakteur Julian Reichelt verteidigt hatte. Döpfners Präsidentenstuhl schien zu kippeln, aber das Präsidium hat sich in der heutigen Wahl wieder für ihn entschieden. Daniel Buß ist Medienjournalist. Wie erklärt es der Verband?
Das Präsidium, also quasi der Vorstand des Zeitungsverlegerverbandes, hat erklärt, Matthias Döpfner habe zu Beginn der Sitzung nochmal geschildert, wie die Äußerungen zustande gekommen seien, die ihm um die Ohren geflogen waren. Das war ja im Zuge der Affäre um seinen inzwischen freigestellten Bildchef Julian Reichelt, den Döpfner in Schutz genommen hatte. Er habe sich klar davon distanziert, also von der eigenen Äußerung, und um Entschuldigung gebeten, die man wiederum angenommen habe. Döpfners Erläuterungen seien für stimmig befunden worden, zumindest von einer großen Mehrheit des Präsidiums, was wiederum auch heißt, offensichtlich nicht von allen.
Nochmal zur Erinnerung, was hatte Döpfner unter anderem an Benjamin von Stuckrad-Barre geschrieben?
Von Döpfner wurde ja eine SMS bekannt, die er an Stuckrad-Barre geschickt hatte. der hatte Julian Reichelt schon länger kritisiert, auch gegenüber Döpfner. Und Döpfner hatte dann unter anderem zurückgeschrieben, also direkt an Stuckrad Barre, Bild-Chefredakteur Julian Reichelt sei einer der letzten und einzigen Journalisten in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehre. Fast alle anderen seien zu, Zitat, Propaganda-Assistenten geworden. Das hatte dann auch ein paar Mitglieder des BDZV zu Kritik bewogen und auch darüber hinaus viele Journalistinnen und Journalisten, aber wie wir nun wissen, ohne Erfolg.
Da das Zitat nochmal deutlich macht, worüber sich viele Mitglieder im BDZV geärgert haben, wie verstehen Sie dann Döpfners Wiederwahl?
Also ich interpretiere zweierlei. Zum einen geht es sicher darum, hier auch gesichtswahrend zu bleiben. Es haben ja in den vergangenen Wochen durchaus einige Verleger, auch BDZV-Mitglieder Döpfner, öffentlich kritisiert. Aber Kritik ist natürlich das eine, jemanden rauszuschmeißen, etwas anderes. Und dann braucht der Verband Döpfner natürlich auch, er ist der Cheflobbyist der Verlegerszene. Er hat das Leistungsschutzrecht für Presseverlage durchgesetzt und Google hat erst vor wenigen Tagen erklärt, jetzt tatsächlich Verträge mit Verlagen abzuschließen, sie also für einige Inhalte zu bezahlen. Das ist Döpfners Erfolg, also quasi auch als weitere Finanzierungsquelle für Verlage. Und jetzt geht es eben auch um sowas wie Kontinuität im Lobbying. Heute hat die künftige Regierung ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Auch diese Regierung muss natürlich politisch von den Verlegern irgendwie bearbeitet werden. Und dafür wird Döpfner einfach noch weiter gebraucht.
Und niemand im Verband hat den Ehrgeiz, in Döpfners Fußstapfen zu treten?
Also es gibt sicher Einzelne im Verband, die das könnten. Thomas Düffert, der Vorstandsvorsitzende der Matzak-Gruppe, ist klug und gut vernetzt. Oder auch Waldo Lehari, der Verleger des Reutlinger Generalanzeigers, der kümmert sich schon in Brüssel um die Belange der Verlage. Aber gerade wenn es etwa um das Ziel geht, von der Bundesregierung Subventionen zu bekommen, das hat zuletzt nicht geklappt, jetzt soll es nochmal probiert werden, dann ist schon keiner so gut in Berlin vernetzt und vor allem auch erfahren wie Döpfner. Der hat bei Axel Springer auch eine eigene Lobbyabteilung mit cleveren Leuten, die im Hintergrund sehr fleißig sind. Und vor allem nutzt er auch schamlos, so muss man das wohl sagen, seine eigenen Blätter, vor allem die Welt, für Lobbytexte. So krass, würde ich sagen, ist niemand im Verlegerkreis. Und zumindest in den nächsten Monaten will der BDZV auf Döpfner offensichtlich nicht verzichten, zumal viele Verleger ja auch die Öffentlichkeit scheuen, zurückgezogen leben, wie seinerzeit die Aldi-Brüder. Döpfner geht da wiederum schon sehr gerne ganz nach draußen, zeigt seinen Kopf und das eben auch für die gesamte Verlegerschaft. Das hat schon seinen Wert offensichtlich.
Mal abgesehen von den Pflöcken, die jetzt gegenüber der neuen Bundesregierung eingeschlagen werden müssen, was sind denn die aktuellen Felder, für die Döpfner jetzt gebraucht wird?
Also es geht schon, das findet sich auch im Koalitionsvertrag im Neuen darum, die Zustellung der Zeitung gerade auf dem flachen Land zu finanzieren, zu subventionieren, wo die Briefkästen weit auseinander liegen und damit die Zustellung immer teurer wird. Das findet sich als Ziel. Der BDZV hat aber heute auch nochmal erklärt, dass man sich ein Presseauskunftsrecht auch von Bundesbehörden wünscht. Das hatten etwa die Grünen im Wahlkampf versprochen. Und die großen Tech-Plattformen wie YouTube, Google und Facebook, die sollen stärker reguliert werden, die ja immer mehr Aufmerksamkeit und auch gerade Werbegelder von etablierten Medien wie Verlagen abziehen. Also da haben die Verleger, Frauen gibt es ja unter ihnen kaum, schon eine längere Wunschliste, nicht zuletzt für ihren Cheflobbyisten Matthias Döpfner jetzt auch weiterhin.
Medienjournalist Daniel Buß nach der Wiederwahl von Matthias Döpfner, dem Vorstandschef des Springer Verlags, der bestätigt wurde als Präsident des Bundesverbands der Zeitungsverleger in Deutschland. Einen schlichten Titel hatte das Hamburger Schauspielhaus heute einer Abendveranstaltung gegeben: Afghanistan. Seit die Taliban im Juli den Abzug der NATO-Soldaten nutzten, um die Macht zu übernehmen, sind die Menschen Gefangene in ihrem eigenen Land. Über Freiheit, den Westen und die Kunst sprachen die bis vor kurzem jüngste Bürgermeisterin in Afghanistan, Zarifa Ghaffari, der Regisseur Hassan Fazili, die Journalistin Shigiba Babori und Susanne Annen von der Bundeskunsthalle Bonn. Unser Hamburger Korrespondent Axel Schröder hat im Schauspielhaus zugehört. Ging es vor allem um Schuld des Westens oder Perspektiven einer Zukunft unter Taliban-Herrschaft?
Naja, es ging auch um die Schuld des Westens oder besser gesagt um die Schuld der Länder, die schon seit Jahrzehnten versuchen, die Politik in Afghanistan in ihrem Sinn zu beeinflussen. Das ist ja nicht nur der Westen gewesen, auch die Sowjets sind 1979 ja schon einmarschiert. Wenn wir noch weiter zurückgehen, haben auch schon die Briten versucht, da Fuß zu fassen. Naja, und in diesem Punkt, das ist eben eine jahrzehntelange Instrumentalisierung des Landes durch ausländische Mächte gegeben hat. Da waren sich auch alle auf dem Panel, auf der Bühne des Schauspielhauses einig. Der afghanische Regisseur Hassan Fassili, aus einem seiner Filme war auch ein kurzer Ausschnitt zu sehen, sehr beeindruckend. Also der hat heute auch nochmal klar gemacht, die Waffen und die Granaten der Taliban, mit denen auch ihr Vormarsch überhaupt so funktionieren konnte, wie er funktioniert hat im August, die stammten vor allem aus westlicher Produktion, kritisiert er. Und schon an diesem Punkt müsse man sich fragen, fragt der Regisseur, wie denn diese Waffen überhaupt nach Afghanistan gekommen sind. Also ja, auch die Schuld des Westens. Und Safira Ghaffari, die ja vor einem Jahr noch, das ist ja für Afghanistan eine echte Besonderheit, Bürgermeisterin einer Stadt war von Maidan Shah. Sie hat auch nochmal drei Punkte rausgestellt, um auch diesen Einfluss aus dem Ausland nochmal klar zu machen. Da sagte sie, ohne diese Zersplitterung des Landes, ohne die jahrzehntelange Herrschaft bzw. Einflussnahme von außen, wäre vielleicht so etwas wie eine Demokratie entstanden oder auf jeden Fall ein stabiles System. Aber da haben sich ja tatsächlich die Einflussmächte die Klinke in die Hand gegeben. Also ganz klar auch Schuld des Westens wurde heute diskutiert im Schauspielhaus, klar.
Wie war dann die Position der Journalistin und Ethnologin? Reihte die sich da ein? Und gehen wir weiter zu dem Punkt, inwiefern die Bundeskunsthalle in diese Veranstaltung gepasst hat?
Ja, Shikiba Barbouri, die sie eben angesprochen hat, die hat letztendlich auch kritisiert, dass der Westen sich jetzt einfach zurückgezogen hat. Sie hat ja für die Deutsche Welle auch Journalistinnen und Journalisten ausgebildet in Afghanistan und war erschüttert eben auch über diesen Vormarsch der Taliban im August. Und da waren sich letztendlich alle einig, dass man die Regierung in Kabul jetzt nicht anerkennen darf, diplomatisch. Und die Einzige, die dann aus der Reihe getanzt ist, war dann Susanne Ann, die Sie eben angesprochen haben. Sie sagt, nein, wir müssen auf jeden Fall diese Regierung, auch wenn es Taliban sind, anerkennen, um eben überhaupt einen Fuß in Afghanistan zu haben. Und sie hatten ja gefragt, was macht Susanne Ann da überhaupt auf diesem Podium heute? Und sie hat ja tatsächlich lange auch in Kabul gelebt. Zwischen 2010 und 2013 stand sie dem Ministerium für Information und Kultur mit Rat und Tat zur Seite, war sozusagen auch die rechte Hand des Kulturministers, hat die Ausbildung junger Kuratorinnen und Kuratoren in Kabul organisiert. Also nein, sie konnte da schon durchaus mitreden und hatte da ihren Part.
Haben Sie mehr über die Gegenwart in Afghanistan oder über eine mögliche Zukunft aus diesem Abend mitgenommen?
Ich habe beides. Also die Gegenwart ist trist und auch die Zukunft ist trist. Die Gegenwart, da haben wir ja relativ wenig Informationen drüber, weil die Taliban ja auch sehr gezielt, das war heute auch kurz Thema, dann eben auch Journalistinnen und Journalisten entweder vertrieben haben, die sind entweder geflohen oder sie sitzen in Haft, können auf jeden Fall nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen. Viele verstecken sich, verbrennen alles, was auf eine journalistische Tätigkeit hinweist, um da die Spuren zu verwischen, um nicht verhaftet zu werden. Und was die mögliche Zukunft Afghanistans angeht, wurde heute auch vom ganzen Panel nochmal rausgestellt. Das Problem ist tatsächlich die sehr geringe Bildung, die Armut im Land. Da geht es vor allem darum, sozusagen sich über Wasser zu halten, sich und seine Familie, und weniger darum, eben darüber zu reflektieren, wie man jetzt diesen Taliban beikommen kann, die ja mit brutaler Härte auch herrschen. Und am Ende wird es so sein, das sagten, da waren sich auch alle einig, dass, wenn es eine Veränderung geben kann in Afghanistan, dann muss die aus der Bevölkerung herauskommen oder kann vielleicht aus der Bevölkerung herauskommen, auch wenn das ein langer Weg ist. Und ich glaube, das, was ich mitgenommen habe, ist, wir brauchen viel, viel Geduld, und wir müssen irgendwie Wege finden, wie man die Zivilgesellschaft trotz Taliban-Herrschaft noch unterstützen kann, dass man eben diese Hilfsgelder nicht einfriert, sondern eben dann vielleicht direkt an die NGOs, die dort noch tätig sind, denen das zukommen lässt, das Geld, nicht an die Taliban-Regierung. Aber ich glaube, wir brauchen viel, viel Geduld und werden noch viel Schlimmes aus Afghanistan hören, ohne dass wir tatsächlich da eingreifen können. Denn auch militärisch, das hat man gesehen, kann man dieses Land ja auch nicht wirklich in den Griff bekommen, wenn man sich nicht dazu committet, wirklich lange da zu bleiben, viel Geld in die Hand zu nehmen und da auch Geduld zu haben. Aber ich glaube, neuen Krieg kann dieses Land auf jeden Fall nicht gebrauchen.
Axel Schröder über die Veranstaltung Afghanistan heute im Hamburger Schauspielhaus. Weiter geht's mit Christiane Abelein.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Wegen der Corona-Pandemie schließt die Stadt Leipzig einen Teil ihres Kulturbetriebs, und zwar bis zum 9. Januar. Bis dahin sagen die städtischen Bühnenhäuser Oper Leipzig, das Gewandhaus, das Schauspiel und das Theater der Jungen Welt alle Eigenveranstaltungen ab. Das teilte das Kulturdezernat der Stadt mit. Man habe die Entscheidung zum größtmöglichen Schutz für das Publikum und die Mitarbeitenden der städtischen Bühnenhäuser getroffen. Zudem wolle man den Spielstätten eine bessere Planungssicherheit geben, sagte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennecke von den Linken. Die Einstein-Stiftung hat einen neuen Wissenschaftspreis vergeben, den Einstein Foundation Award. Er ist mit 500.000 Euro dotiert und soll Berlin als international wichtigen Wissenschaftsstandort sichtbarer machen. Erster Preisträger in der Hauptkategorie ist der US-Physiker Paul Ginsberg. Er entwickelte einst den weltweit ersten Preprint-Server Archive. Er habe damit entscheidend zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beigetragen, so die Begründung der Jury. Elena Deutscher.
Als erste Institution wurde das Center for Open Science ausgezeichnet. Die gemeinnützige Organisation mit Sitz in Virginia stellt unter anderem eine Software zur Verfügung, damit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihren Forschungsprozess transparenter und nachvollziehbarer gestalten können. Der Nachwuchspreis ging an das Projekt Many Babies 5 von einem Team der US-Uni Princeton. Die Forschenden planen eine umfassende Studie zur Aufmerksamkeitssteuerung bei Kleinkindern.
Der griechische Premier Mitsotakis hat erneut die Rückgabe der Parthenon-Friesteile aus dem British Museum in London gefordert. Anlass ist diesmal eine Befragung in Großbritannien, bei der sich 59% der Menschen für die Rückgabe der Skulpturen an Griechenland aussprachen. Athen fordert die Skulpturen seit Jahrzehnten zurück. Der britische Botschafter Lord Elgin hatte die am besten erhaltenen Teile des Tempels Parthenon Anfang des 19. Jahrhunderts abbauen und nach England bringen lassen. Er verkaufte sie 1816 an das Museum. Seitdem befinden sich dort 56 der insgesamt 96 Platten des Frieses. In Athen sind die restlichen Teile zu sehen. Zusammen bildeten die Platten ein Relief über eine Gesamtlänge von 160 Metern. Der Schauspieler Kostas Papanastasiou ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Bekannt wurde er als Wirt Panayotis Sarikakis in der Lindenstraße. Auch im echten Leben führte Papanastasiou neben seiner Tätigkeit als Schauspieler ein griechisches Lokal, das Terzo Mondo in Berlin. Der gebürtige Grieche kam als junger Mann nach Deutschland und studierte Architektur. In dem Fach war er zwischenzeitlich auch Lehrbeauftragter an der Universität. Außerdem spielte Papanastasiou als Sänger Schallplatten ein. 2012 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet für seinen Einsatz für Künstler und Hilfsbedürftige.
Nun gibt es auch ein Biopic über Aretha Franklin, ab morgen in den Kinos zu sehen. Genauso wie ein Dokumentarfilm über die Geschichte der Uffizien in Florenz. Für Patrick Wilinski ist die neue Kinowoche dramatisch. Sandra Bullock ist wieder zu sehen. The Unforgivable heißt der Film, den Nora Fingscheid für Netflix gedreht hat, nachdem sie mit Systemsprenger international bekannt geworden ist.
Ändert Ihre Freilassung etwas an Ihrem Kontaktverbot?
Sie müssen mir jetzt keinen Vortrag halten. Ich suche Katie. Sie ist meine kleine Schwester. Ich habe sie großgezogen. Wenn Sie mir nächstes Mal was sagen wollen, was ich schon weiß, dann nicht am anderen Ende der Stadt, okay?
Aus The Unforgivable von Nora Fingscheid, Patrick, bleibt sie ihrem Thema staatlicher Hilflosigkeit treu?
Ja, also wenn wir sagen, dass es ja auch immer um Individuen geht, die durch gesellschaftliche Raster fallen, dann kann man hier schon Parallelen zu ihrem Debüt Systemsprenger festmachen. Wir lernen hier ganz am Anfang eine Frau kennen, Ruth Slater heißt sie, die aus dem Gefängnis entlassen wird. 20 Jahre lang saß sie wegen Mordes an einem Sheriff im Knast von Seattle. Und als diese Frau rauskommt, möchte sie eigentlich nur eines. Sie möchte zurück zu ihrer Schwester, die zum Zeitpunkt des Mordes erst 5 Jahre alt war und nun in der Obhut einer Pflegefamilie lebt. Und der Film zeigt jetzt, wie Ruth versucht, sich verbotenerweise übrigens ihrer Schwester anzunähern, mit ihrer Tat ins Reine zu kommen. Und vor allem erzählt Nora Fingscheid, wie die Gesellschaft Menschen wie diese Ruth einfach nicht akzeptieren möchte. Sie hat zwar ihre Strafe abgesessen, aber alle machen ihr recht schnell deutlich, dass sie für die Gemeinschaft permanent nicht mehr dazugehört, dass eine Rückeingliederung nicht mehr möglich ist. Und die Frage nach Gemeinschaft und Vergebung, das sind ja zwei zentrale Mythen des amerikanischen Traums auch. Und die werden hier sehr schön ins Drehbuch übersetzt, denn der Ursprung dieses Films ist eine britische Miniserie, die hier sehr interessant amerikanisiert wird.
Und was für Bilder gibt es dann zu dieser amerikanischen Geschichte?
Dieses Seattle, das Nora Fingscheid zeigt, das ist sehr bleich, entsättigt, kalt. Also die Orte, die sie mit ihrer Figur Ruth betritt, das sind eher so Unorte, also so Fischfabriken, provisorische Unterkünfte. Es herrscht ein ruppiger Ton zwischen allen Figuren. Alle sind ständig gereizt und irgendwie eine unbewusste Angst schwirrt durch alle Dialoge. Es gibt ein permanentes Misstrauen. Das ist kein positives Bild einer Gesellschaft. Und das ist vor allem sehr flüssig inszeniert. Also dafür, dass dies Nora Fingscheids erst zweiter Spielfilm ist, hat mich das schon sehr beeindruckt, denn sie beherrscht hier nicht nur große Szenen, ein sehr berühmtes und bekanntes Ensemble, denn neben Sandra Bullock spielt auch Viola Davis mit. Also die US-Produzenten konnten hier sehen, dass eine Regisseurin alles beherrscht, dass sie im Budget bleibt. Das ist eine wunderschöne Visitenkarte für sie. Der Film selbst hat jetzt vielleicht seine Themen etwas generisch abgehandelt, aber das stört mich in dem Fall nicht. Das passt wunderbar ins Netflix-Portfolio.
Auch A Pure Place ist ein Drama. Woran glauben denn die Mitglieder einer Sekte auf einer griechischen Insel?
Ja, es ist eine Sekte der Reinlichkeit und Sauberkeit, daher auch der Titel Pure Place. Und diese Welt der Sekte, die isoliert dem schmutzigen Schandfleck Athen sich entfernt hat. Sie wohnen auf so einer Insel und diese Welt ist in zwei Teile geteilt. Oben, da leben die Erwachsenen und Frönen in ihren Sauberkeitsritualen. Sie machen gemeinsame Waschungen, es gibt Theateraufführungen, alle haben so ein einen seligen Ausdruck auf dem Gesicht. Aber im Untergrund dieser Insel, da schuften Kindersklaven und produzieren eine Art heiliger Seife, die dann von den Mitgliedern verkauft wird. Und im Mittelpunkt dieses Films steht ein Geschwisterpaar aus eben dieser Unterwelt, Irina und Paul. Und Irina, die Ältere, wird eines Tages von dem Sektenanführer nach oben eingeladen, den Keller endlich zu verlassen. Und diese Entscheidung jagt einen Keil zwischen Bruder und Schwester.
Aber du hast gesagt, wenn wir nach oben gehen, dann nur zusammen. Das hast du ihm doch hoffentlich gesagt.
Als er vor mir stand, da gab es keine Fragen mehr. Er hat mir keine Wahl gelassen. Er hat gesagt, das sei meine Aufgabe.
Wie kannst du das tun?
Weil ich es satt habe, hier unten zu sein.
Dann hau doch ab!
Und so erzählt A Pure Place sehr ambivalent von den Nachteilen und Vorteilen solcher geschlossenen Systeme und eben von Leidenschaften und Liebe, die diese Systeme auch sprengen kann.
Der Film von Nikias Chrysos hat beim Filmfest München dieses Jahr den Hauptpreis gewonnen, weil er so sehr facettenreich ist. Wie überzeugend ist das für Sie?
Ja, schon. Also es ist toll, wie er die Irritationsmomente erzeugt. Man wähnt sich zuerst in einem Sozialdrama über irgendwie Kinderdiebe in Griechenland. Dann sind wir in dieser Sekte, wo die Welt oben ganz hell ist, die Welt unten ganz düster, laut und bedrohlich. Also so ambivalent wie der Film versucht, alle Töne und Genres zu vermeiden, so ambivalent bin ich am Ende diesem Film gegenüber. Aber ich bewundere einen Regisseur wie Nikias Chrysos, der es eben schafft, als einer der wenigen deutschen Regisseure, sich diesen gängigen und üblichen Erzählmustern zu entziehen. Und das finde ich, das ist schon viel wert.
A Pure Place von Nikias Chrysos und The Unforgivable ab morgen im Kino. Der Film von Nora Finkscheid ist allerdings nur auf einigen großen Leinwänden zu sehen, weil Netflix ihn ab dem 10. Dezember weltweit streamt. Auf Sansibar wurden Freddie Mercury und der diesjährige Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah geboren, aber auch die preisgekrönte Lubaina Hamid. Seit Jahrzehnten setzt sich die 67-Jährige in Großbritannien für Black Arts ein. Nun widmet die Tate Modern in London der Turner-Preisträgerin von 2017 endlich eine große Werkschau. Robert Rothefer hat sie für Fazit schon gesehen.
Eines der Herzstücke dieser großen Retrospektive ist eine Installation namens A Fashionable Marriage, eine modische Hochzeit aus den Jahren 1984 bis 86, eine Ansammlung von Gemälden, Skulpturen und Töpfereien, die die damals noch junge Lubaina Hamid als hochpolitische Künstlerin ausweist. Pinke Teller, bemalt mit detaillierten Vulven, eine gesichtslose schwarze Frau im Hochzeitskleid, ein Mann mit überlangem Phallus, Margaret Thatcher beschriftet als standhafte Unterstützerin der Apartheid und dazu als Soundtrack abwechselnd feierliche Barockmusik und fröhliche Tarabmusik aus Sansibar. Vor dieser expressiven Szenerie treffe ich Kurator Michael Whelan.
I notice people's posture change as they're walking through the galleries when you have this kind of party music.
Mir ist aufgefallen, dass sich die Haltung der durch die Galerien wandelnden Menschen verändert, wenn diese Partymusik aus Ostafrika in Barockmusik übergeht, die wir mit Palästen und mit elitären Institutionen assoziieren.
Als elitäre Institution könnte man freilich auch die Tate Gallery selbst bezeichnen. Es brauchte wohl nicht ohne Grund erst den Turner Prize 2017, um der seit fast 4 Jahrzehnten im fernen Nordengland vor sich hinarbeitenden Hamid erst mit 67 Jahren zu ihrer ersten großen Schau in der Metropole zu verhelfen. Prompt wurde sie vom Kunstkritiker des Guardian, Jonathan Jones, ordentlich zurechtgestutzt. Ihre jüngeren figurativen Bilder, schreibt er in seiner Kritik, seien viel zu zahm, zu höflich. Wo sei hier das Schreien, die Ohrfeige, die Wut, der Zorn? Es hat schon seine Ironie, wenn ein weißer männlicher Kritiker einer schwarzen weiblichen Künstlerin vorwirft, nicht dem Klischee der Angry Black Woman zu entsprechen. Tatsächlich zeichnet die Ausstellung Hamids Reifeprozess nach. Von klaren Symbolen hin zu unterschwelligen Andeutungen, wie etwa der Bilderserie Le Rodeur, benannt nach einem französischen Sklavenschiff, dessen Kapitän 1819 36 Westafrikaner über Bord werfen ließ. Hamid zeigt dieses Verbrechen nicht, sondern schwarze Menschen in guter Kleidung auf einem modernen Kreuzfahrtschiff. Implizite Botschaft: Jede Interaktion mit der Welt, wie wir sie vorfinden, ist historisch vorbelastet. Sowas kann ein weißer Kritiker schon übersehen, genauso wie die positive Kraft, die Bildern wie Three Architects oder Six Tailors innewohnt, die schwarze Menschen in Situationen der Planung und Zusammenarbeit zeigen. Dazu Michael Whelan.
This is an exhibition about how to make change in your own life and much more broadly in a societal level.
Das ist eine Ausstellung darüber, wie man Veränderungen erwirkt, im eigenen Leben und in der Gesellschaft. Und bevor man die Entscheidung trifft, kein leichtes Leben zu haben, braucht man ein bisschen Hoffnung, Kraft, Ermutigung, Liebe und Licht, vor allem in dieser düsteren Welt, die wir bewohnen. Meine Hoffnung ist, dass diese Ausstellung eine Plattform dafür ist, diesen Mut zu fassen, da hinauszutreten und Dinge zu tun, die nicht leicht sind. Und zu wissen, dass es eine Welt von Menschen gibt, die einen dazu ermutigen, das zu tun.
And to know that there is a world of people that are encouraging you to do that.
Der Kurator bezieht sich damit konkret auf den letzten Raum der Retrospektive, eine von einem jazzigen Soundtrack untermalte Installation in Form einer Busstation, auf deren Gestänge der Satz "Do you want an easy life?" Willst du ein leichtes Leben? Geschmiert ist. Eine Frage, die sich Angehörigen von Minderheiten täglich stellt, wenn sie sich etwa entscheiden müssen, ob sie bei alltagsrassistischen Vorfällen lieber weghören oder sich Gehör verschaffen. Lubaina Himmet tut Letzteres auf mit zunehmendem Alter subtilere Weise und die Werkschau der Tate weiß das auch eindrucksvoll zu vermitteln. Allerdings nur, solange die BesucherInnen auch dazu bereit sind, sich in die nicht weiße Perspektive der Künstlerin einzufühlen. Und so viel darf man vom Publikum im Jahre 2021 wohl schon verlangen.
Von morgen bis zum 3. Juli nächsten Jahres in der Londoner Tate Modern, Lubaina Himmet. Auch in der heutigen Kulturpresseschau von Ulrike Timm geht es zurück an den Anfang dieser Fazitausgabe.
Gesucht wird ein Herkules, gerne auch als Frau, schreibt Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung. Herkules ist wahlweise ein Sternbild, ein Mondkrater, ein Oratorium von Händel, ein Motorroller oder ein Gott. Am Bau. Alles Gute. Kurzum, Herkules sollte das Bundesbauministerium führen, denn dafür braucht es eben alles. Dabei gratuliert die Süddeutsche Zeitung der Bundesregierung ins B zur Entscheidung, Bauen, Wohnen und Städteplanung wieder in einem eigenständigen Ressort zu bündeln. Bis 1998 war es das ja auch, dann aber wurde das Fach als Anhängsel anderer Ministerien nur geduldet wie die arme Verwandtschaft. Alles rund um Bauen und Wohnen kroch über Jahrzehnte beim Umwelt-, Verkehrs- oder Innenministerium unter. Nun fehlen nicht nur zigtausende Wohnungen. Der Bau- und Gebäudesektor verursacht etwa 40% der CO2-Emissionen, 8% davon allein die Zementindustrie. Das sei dreimal so viel wie der gesamte Flugverkehr, rechnet die Süddeutsche vor und zieht dieses Fazit. Wer dem Klimawandel etwas Substanzielleres als das eigene gute Gewissen entgegensetzen möchte, darf das Bauen nicht marginalisieren, sondern muss es, im Grunde neu erfinden als ganzheitliche Kreislaufwirtschaft, die auch global über Wohl und Wehe des Planeten bestimmt. Während Herkules also noch in der Mache ist, gedenkt der Tagesspiegel den bisher 100.000 Corona-Toten in Deutschland. Christiane Peitz sinniert über Macht und Ohnmacht der Zahl, ihre Kollegin Sydney Ginnis erinnert sich, wie alles begann. Es ist noch gar nicht so lange her. Es ist eine Ewigkeit. 22. März 2020. Die Politik schwört die Bevölkerung auf ein paar harte Wochen ein. Fast zwei Monate dauerte der erste Lockdown. Er stand nicht nur für Klopapierkrise und Applaus vom Balkon, sondern für eine neue Welle der Solidarität untereinander. Davon aber sei nichts geblieben. Weiß noch jemand, wie es war, als wir keinen Impfstoff hatten? Dunkle Zeiten. Jetzt ist er da, aber Millionen von Menschen wollen ihn nicht. Und dann haben die Corona-Leugner versucht, den Reichstag zu stürmen, und es fanden sich immer noch genug Leute, die sich nicht zu schade waren, darauf hinzuweisen, man müsse die Ängste der Menschen ernst nehmen. Und nach denen habt ihr dann eure Politik ausgerichtet. Werden nachfolgende Generationen vielleicht fragen, was werden wir antworten? Fragt der Tagesspiegel. In Italien jedenfalls wundert man sich über Deutschland und hilft mit Krankenhausbetten. Im Frühling 2020 war es umgekehrt. Damals rettete der Transport in deutsche Kliniken Patienten aus Bergamo das Leben. In Rom, Neapel oder Mailand hätte sich niemand vorstellen können, dass sich die Lage in Deutschland, dessen Corona-Management zu Beginn der Pandemie tiefe Bewunderung hervorgerufen hatte, einmal derart zuspitzen könnte, meint Karin Krüger für die Frankfurter Allgemeine. Wenn Ihnen das jetzt alles zu novemberig grau ist und Sie auch ein schönes Gespräch mit der Trauerrednerin Louise Brown in der Süddeutschen trotz der Überschrift über den Klang des Lebens nicht hinreichend peppelt, hilft vielleicht ein Blick in die Zeit. Die empfiehlt 4 Serien gegen die Dunkelheit, die maximale Ablenkung bieten sollen, wenn es draußen und drinnen so richtig duster ist. Ordentlich Sex und Action, auch für Anfänger, ist dabei. Lang genug, notfalls auch für den nächsten Lockdown, seien die empfohlenen Serienstaffeln auf Netflix und Amazon Prime. In aller Bescheidenheit stellen wir dem hiermit unsere eigenen Angebote an die Seite, auch wenn Sie uns bloß hören und nicht sehen können. Und wenn gar nichts hilft, dann machen Sie es so, wie die Taz ihre Rezension zum Boxerinnenfilm Bruised überschreibt: Muskeln stählen, Psyche neu aufstellen.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm. Gabel Wuttke wünscht eine gute Nacht.